Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den, Daniela Honigmann wünscht Ihnen eine schöne neue Woche. Bei uns hören Sie an diesem Montag folgende Themen. Zwei wichtigen Krisentelefonen in Tschechien droht das aus, weil es weniger Geld vom Sozialministerium gibt. Wie die Finanzen wenigstens bis Jahresende gesichert werden sollen, darum geht es in unserem ersten Beitrag im Tagesecho. Und im zweiten machen wir einen Wanderausflug ganz in den Osten der Tschechischen Republik, nämlich in die Beskiden. Danach wird es dann bei uns handwerklich, bei einem Besuch in der Lithografiewerkstatt in Litoměřice. Jetzt aber erst einmal die Kurzmeldungen mit Till Janzer.
Die Nachrichten. Tschechien bemühe sich darum, dass die Länder des westlichen Balkans möglichst schnell der Europäischen Union beitreten können. Dies sagte Premier Andrej Babiš am Montag beim Jahrestreffen der tschechischen Botschafter in Prag. Er hoffe, dass Montenegro im Jahr 2028 das 28. EU-Mitglied werde, so der Regierungschef weiter. Zugleich sprach sich Babiš dafür aus, die Westbalkanländer auch ohne EU-Mitgliedschaft in den Schengen-Raum zu integrieren. Außer zu europäischen Themen äußerte sich der Premier auch zur Wirtschaftsdiplomatie. Seinen Aussagen nach sollten die Botschaften und Konsulate dazu beitragen, tschechischen Firmen im jeweiligen Land die Türen zum Markt zu öffnen. Immer mehr tschechische Arbeitnehmer haben am Monatsende kein Geld mehr übrig. Ihr Anteil ist von 9% im vergangenen Jahr auf 13% in diesem Jahr gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage des Kreditunternehmens Provident Financial hervor. Ebenso sank der Anteil jener, die am Monatsende wenigstens noch 20% ihres Lohnes zur Verfügung hatten, und zwar von 52 auf 43%. Zugleich stieg aber auch der Anteil jener an, deren Erspartes für die Überbrückung von mindestens einem Jahr reichen würde. Es scheine, dass sich die Einkommensschere weiter öffne, merkte der Hauptanalytiker von Provident Financial Petr Javurek an. Die Investmentgesellschaft BHM Group des tschechischen Unternehmers Tomáš Křeček hat die Scherer Medical AG aus der Schweiz gekauft. Das Traditionsunternehmen aus der Nähe von Bern stellt vorrangig Operationstische her. Die Akquisition sei über die Rheinsberg Group erfolgt, die auf Medizintechnik spezialisiert sei, berichtete das Nachrichtenportal Seznam Zprávy am Montag. Scherer Medical wurde 1892 gegründet und entwickelte den weltweit ersten Operationstisch auf Rollen. Das Kultcafé Era in Brünn ist am Montag wiedereröffnet worden. Rund anderthalb Jahre lang war dieses Symbol des Funktionalismus in der südmährischen Stadt geschlossen gewesen. Nachdem der frühere Inhaber den Betrieb aufgegeben hatte, übernahm der Brünner Kaffeebetreiber Rajet Kavaci das Haus und nennt es nun Bistro Era. Entworfen wurde das Café vom Architekten Josef Kranz. Er integrierte es 1929 in ein Wohnhaus im Brünner Stadtteil Černapole. Nach der kommunistischen Machtübernahme wurde das Haus verstaatlicht und dort eine Kneipe betrieben. Erst 2011 wurde nach einer umfassenden Restaurierung des Gebäudes wieder ein Café in den ursprünglichen Räumen eingerichtet. Zum Sport. Die Tennisspielerin Linda Noskova ist in der neuen Weltrangliste, die am Montag veröffentlicht wurde, auf Rang 6 gelistet. Es ist die beste Platzierung für die 21-jährige Wimbledon-Siegerin aus Tschechien in ihrer bisherigen Karriere. Direkt hinter ihr auf Rang 7 liegt ihre Landsfrau Karolina Muchova. Ebenfalls die bisher höchste Platzierung in der Weltrangliste hat Sarah Bejlek erreicht, die vergangene Woche beim Turnier in Cincinnati bis ins Halbfinale kam. Sie wird auf Rang 29 geführt. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig. Örtlich können die Wolken aber auch dicht sein, mit vereinzelt Regen, vor allem im Südwesten und im Osten des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad. In Südmähren werden bis zu 29 Grad erreicht.
Das waren die Nachrichten vom Montag. Danke an Till Janzer. Zwei Krisentelefonen in Tschechien droht das aus, denn die Betreiberorganisation bekommt vom Ministerium für Arbeit und Soziales deutlich weniger Geld. Sollte sie das Hilfsangebot tatsächlich einstellen müssen, würde Tschechien die betreffenden EU-Vorgaben nicht mehr erfüllen. (116) 123. Diese Nummer können in Tschechien Menschen wählen, wenn sie Angstzustände oder Depressionen verspüren und sofortige Hilfe brauchen. Ein zweites Krisentelefon der Organisation Cestis Krise ist unter 116 000 erreichbar. Es steht für Familien- und Schulmitarbeiter bereit, wenn es um Scheidungen oder Konflikte im Klassenverband geht. Beide Beratungseinrichtungen fürchten jetzt um ihr Weiterbestehen. Damit gerate Tschechien in Schwierigkeiten bei der Erfüllung von EU-Vorgaben, warnt Lucie Hermánková von Cestas Krise.
Wenn wir das Hilfstelefon 116 000 einstellen müssten, wäre das ein großes Problem. Denn Tschechien ist wie jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union dazu verpflichtet, eine solche Krisennummer anzubieten.
Und die Telefonnummer, die auf 000 endet, muss demnach sogar ununterbrochen geschaltet sein, also 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche. Alle Krisenhotlines in Tschechien, die mit 116 beginnen, sind kostenlos erreichbar. Die Betreiberorganisationen bekommen dafür Gelder von zwei Ministerien. Das Innenressort finanziert die Ausrüstung und die Telefonkosten. Für die Entlohnung der Mitarbeiter kommt wiederum das Ministerium für Arbeit und Soziales auf. Und eben dieser Betrag sei von den ursprünglichen gut 15 Millionen Kronen für Cestas Krise nun um 2 Millionen gekürzt worden, berichtet Hermánková. Ihre Darstellung zufolge gefährdet dies den weiteren Betrieb der beiden Hilfstelefone der NGO.
Wir können von unseren Telefonberatern kaum verlangen, dass sie kostenlos arbeiten. Es handelt sich um eine sehr anspruchsvolle und psychisch anstrengende Tätigkeit. Die Kollegen sind nachts, samstags, sonntags und an Feiertagen verfügbar, einfach rund um die Uhr.
Die Organisation habe beim Arbeitsministerium einen Antrag auf zusätzliche Gelder gestellt, berichtet Hermánková weiter. Dieser sei jedoch abgelehnt worden mit der Begründung, in diesem Jahr könnten keine außerordentlichen Unterstützungszahlungen mehr genehmigt werden. Eine offizielle Stellungnahme des Ressorts gibt es dazu nicht. Mehrere Anfragen von den Reportern der Inlandsredaktion des Tschechischen Rundfunks sind unbeantwortet geblieben. Die NGO Cestas Krise wendet sich deswegen an die Öffentlichkeit. Sie hat ein Crowdfunding-Projekt zur Unterstützung ihrer beiden Krisentelefone gestartet. Bis Ende September sollen 750.000 Kronen, das sind etwa 31.000 Euro, zusammenkommen. Bisher ist das Ziel zu fast 60% erfüllt. Dazu sagt Hermánková.
Wir wissen, dass es viele öffentliche Hilfsaufrufe gibt. Für uns ist jedoch wichtig, dass wir weiterhin Menschen in Krisensituationen helfen können. Aus den öffentlichen Mitteln bekommen wir dieses Jahr leider nicht so viel, wie wir brauchen, um den Betrieb bis zum Jahresende zu garantieren.
Sie glaube aber daran, dass Cestas Krise im kommenden Jahr wieder genügend Geld vom Arbeitsministerium bekomme, fügt Hermánková hinzu. Die Statistiken der NGO besagen, dass im ersten Halbjahr 2026 mehr als 7000 Menschen über die beiden Krisenhotlines beraten wurden. Die Betreiber gehen aber auch davon aus, dass es etwa 10.000 Menschen in diesem Zeitraum nicht gelungen sei, bei den beiden Hilfsnummern 116 000 und 116 123 durchzurufen, weil sie jeweils gerade besetzt waren. Derzeit gibt es nämlich jeweils nur eine Leitung. Vonnöten wären aber 2 bis 3 pro Telefonnummer, so die Analyse von Cestas Krise. Die Gemeinde Horní Lomná liegt in den Beskiden, ganz im Osten der Tschechischen Republik, nahe der slowakischen Grenze. Der Ort ist ein beliebtes Ziel von Wanderern. Die Gemeindeverwaltung präsentiert den Besuchern nun einige Neuheiten. Mehr dazu von Martina Schneibergová.
Horní Lomná liegt im Tal des Flüsschens Lomná. Hindurch führen ein Radweg und ein Wanderweg. Den Touristen stehen in dem Dorf jetzt neue Unterstände zur Verfügung. Die Gemeinde ließ zudem die Umgebung der Quelle im Ortszentrum instand setzen. Nach Horní Lomná kommen Menschen auch aus weit entfernten Städten, um das dortige heilende Wasser zu nutzen. Zu ihnen gehört etwa Roman mit seiner Familie. Er sagte in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks.
Wir sind zum vierten Mal in Lomná. Es sieht hier so schön aus. Das Wasser haben wir schon gezapft. Wir nehmen etwa 20 Liter mit nach Hause.
Auch viele der Bewohner des Ortes holen sich Wasser von der Quelle unterhalb der Kirche. Dort sei nun ein neuer Unterstand errichtet worden, erzählt der Bürgermeister von Horní Lomná, Kamil Kavulok.
Der Quellenzugang wurde verlegt. Er befand sich allzu nah an der Statue der Jungfrau Maria von Lourdes. Daher haben wir ihn ein Stück nach unten verlegt, um die Wasserentnahme zu erleichtern. Zuvor wurde das Wasser auf Bodenniveau entnommen. Nun geschieht dies oberhalb des Bodens. Das natürliche Gefälle des Hangs machen wir dabei zunutze.
Entlang des Flüsschens Lomná führen ein Wander- und ein Radweg. Die Gemeinde hat auch dort zwei neue Unterstände errichtet. Zudem wurden 6 Schautafeln mit Landkarten und mehreren Fotopoints aufgestellt. Kamil Kavulok erklärt.
Die neuen Bänke wurden in Form des Buchstabens H gestaltet, um auf Horní Lomná zu verweisen. Darunter ist die Aufschrift Lomná zu lesen. Damit wollten wir das Tal des Flusses auch mit der Nachbargemeinde Dolní Lomná verbinden.
Ein Stück stromabwärts befindet sich zudem ein neuer Kinderspielplatz, einschließlich eines Yoga-Points. Der Unterstand aus Holz steht einige Meter vom Fluss entfernt und ist für Yogasportler bestimmt. Auf einer Schautafel finden sich auch empfohlene Übungen. An 4 Standorten im Dorf hat die Gemeindeverwaltung außerdem elektronische interaktive Informationskioske aufstellen lassen. Der Bürgermeister dazu.
Diese richten sich an Touristen, die den Ort besuchen. Sie erfahren, wo sie übernachten und essen können. Schließlich gibt es hier 7 Hotels und Pensionen. Für die neuen Infokioske haben wir das Dorf auch von oben fotografiert.
Entlang des örtlichen Lehrpfads ließ die Gemeindeverwaltung vor kurzem auch eine Reihe Schautafeln installieren, auf denen die Touristen mehr über die Natur in diesem beskiden Ort und seiner Umgebung erfahren können.
Das war unser Tagesecho an diesem Montag. Sie sind bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Lito Lito ist eine lithografische Werkstatt, die sich in einem der ältesten Häuser in der nordböhmischen Stadt Litoměřice befindet. Markéta Kachlíková hat im vergangenen Herbst die Möglichkeit genutzt, diese Werkstatt im Rahmen der tschechisch-deutschen Kulturtage zu besuchen. Sie hören eine Wiederholung vom November 2025.
Als gotisches Zwillinghaus. Gotické Dvojče wird ein Gebäude bezeichnet, das in einem verborgenen Winkel mit einem herrlichen Blick auf Litoměřice steht. 2 spätgotische Giebel schmücken den Zwilling, in dessen Erdgeschoss die Steindruckwerkstatt Lito Lito beheimatet ist. Diese wurde 2017 von der in der Stadt lebenden tschechischen Künstlerin Lenka Kahuda Klokočková gegründet.
Seit meinem Hochschulstudien widme ich mich der Lithografie. Damals habe ich die Technik bei einem Studienaufenthalt im belgischen Antwerpen bei Frau Professor Ingrid Ledon kennengelernt. Nach meinem Abschluss an der Akademie der Bildenden Künste in Prag kehrte ich für ein Jahr zu ihr zurück, um weitere Erfahrungen zu sammeln. 2017 bekam ich die Gelegenheit, eine Lithografiewerkstatt in den Räumlichkeiten des gotischen Zwillingshauses zu gründen, die zuvor leer standen. Dank der Unterstützung der Stadt Litoměřice, in deren Besitz sich das Haus befindet, kann die Werkstatt hier seitdem ununterbrochen tätig sein.
Nur wenige Menschen haben eine Vorstellung, wie eine Lithografiewerkstatt aussieht. Viel Platz würden darin die Druckmaschinen einnehmen, sagt die Grafikerin.
V mé litografické dílně můžete najít stroj Contraperes.
In meiner lithografischen Werkstatt findet man eine Presse mit einer Transferwalze, die für den indirekten Steindruck verwendet wird. Zudem gibt es hier eine mindestens 200 Jahre alte Handpresse der Firma Karl Krause aus Leipzig. Eine lithografische Werkstatt kommt sicher nicht ohne einen Vorrat an lithografischem Kalkstein aus, vorzugsweise aus dem Steinbruch im bayerischen Solnhofen. Und dann braucht man natürlich auch jede Menge Verdünner, Farben, verschiedene Pinsel, Stifte, Steindruckcrayons, Tusche, unterschiedliche Messer und vieles mehr.
Štětce, pera, krajony na litografii, tuš, různé nože.
Interessierte erhielten Anfang November die Möglichkeit, sich die Werkstatt Lito Lito selbst anzuschauen, vor allem sich aber mit lithografischen Techniken bekannt zu machen. Der Workshop fand im Rahmen der tschechisch-deutschen Kulturtage statt. Die praktischen Arbeitsabläufe dieser klassischen druckgrafischen Disziplin wurden von Lenka Kahuda-Kloročková und von Maria Katharina Franz präsentiert. Letztgenannte erläutert.
Ich habe jetzt eben mit den Anwesenden zusammen einen Stein zusammen bezeichnet. So. Also einfach, um die Leute so ein bisschen ins Boot zu holen, um einfach auch den Raum aufzumachen. Weil ich glaube einfach, viele der Anwesenden hier sind eben gar nicht in allererster Linie Zeichnerinnen und Zeichner, Künstlerinnen, sondern erstmal nur Interessierte. Und ich glaube einfach, um irgendwie auch so ein Interesse zu wecken, brauchst du natürlich erstmal so den kleinen Opener. So, das heißt, wir haben jetzt eben zusammen gezeichnet mit den klassischen Materialien, Lithografiekreide und Lithografietusche. Und dann haben wir eben den Stein zusammen ein kleines bisschen vorbereitet. So, die Anwesenden durften dann wenigstens mal die Windfahne halten, um den Stein trocken zu wedeln. Und den Stein habe ich dann gedruckt, ein paar Sachen dazu erklärt, damit man irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, wie dieser Prozess so in etwa abläuft. Und jetzt haben wir hier zwei Probedrucke gemacht, die richtig toll geworden sind, also die schon als Original hier mit Nummerierung durchgehen könnten, als kleine Auflage.
Franz hat an der Hochschule für bildende Künste in Dresden studiert und ist seither freischaffend.
Also bin tatsächlich einerseits mit meiner eigenen künstlerischen Arbeit unterwegs, in der Lithografie aber einfach nur ein Baustein ist, also ein Bestandteil. Ich mache darüber hinaus performative Sachen, Fotografie und das aber immer in einem künstlerisch forschenden Bereich. Was mich aber sehr interessiert in der eigenen künstlerischen Arbeit, ist so die Bewegung, das Körperliche, das Tänzerische auch, Körper im Raum, Körper als Raum. Das ist so mein Hauptthema. Und darüber hinaus habe ich an der Technischen Universität im Fachbereich Kunstpädagogik einen Lehrauftrag, eben direkt für Lithografie, wo es mir total wichtig ist, nämlich die Philosophie von Lithografie weiterzutragen. Was dieser Prozess ist, was er bedeutet, aber wichtiger finde ich, so ein bisschen die Metaebene mitzugeben, wenn wir nämlich da hinschauen, wenn es darum geht, langsam zu sein, zu entschleunigen, genau zu beobachten und eben wirklich auch so, ich sag mal vorsichtig, so die Naturwissenschaften, sowas wie Physik und Chemie da ein Stück weit mit drin zu haben.
Die Lithografie wird auch als Steindruck bezeichnet. Der Unterschied zu anderen Druckverfahren beruht darin, dass sie nicht auf dem Prinzip eines Reliefs beruhe, erläutert die Expertin.
Also es ist jetzt nicht so wie beim Holzschnitt oder wie wir das vielleicht noch am ehesten aus der Radierung kennen, dass man dann eben, wenn man mit dem Finger über den Stein fahren würde, dass es da einen eklatanten Unterschied zwischen den zu druckenden und nicht zu druckenden Bereichen gibt. Das sind wirklich so ganz kleine Höhenunterschiede, die sich aber durchaus herstellen. Also nicht umsonst ist das hier natürlich ein Flachdruckverfahren.
Vielmehr sind es die Gegensätze von Fett und Wasser, die beim Verfahren maßgeblich sind. Der Begriff leitet sich vom altgriechischen Wort für den Stein, Lithos, sowie dem Schreiben, Graphein, ab. Maria Katharina Franz fährt fort.
Also es ist eben das Beschreiben, Bezeichnen des Steins so. Wir haben hier einen Kalkschieferstein, der eben quadratisch zugeschnitten ist. Und dieser Stein liebt Fett. Und darauf beruht dieses ganze Prinzip, also im Prinzip auf Fett anziehend, Fett abstoßend, Wasser anziehend, Wasser abstoßend. Also es ist im Prinzip ein kleiner physikalischer Prozess, den wir hier beobachten können. Ich glaube, das kann jeder selber zu Hause nachmachen. Wenn man einfach mal in ein Wasserglas Wasser eingibt und dann Öl obendrauf träufelt, wird man eben sehen, die beiden Komponenten vermischen sich miteinander eben nicht. Und das machen wir uns in der Lithografie zu eigen. So. Mhm. Genau. Und man muss eben über einen längeren Prozess dafür sorgen, dass der Stein eben mit dem bezeichneten Fett quasi dann vorbereitet wird zum Drucken, damit man dann eben ein Bild auf Papier abreiben oder abdrucken kann, was eben vorher auf dem Stein war. Das ist so ein ganz großer Prozess, wahnsinnig kurz zusammengefasst. Ja.
Eine Steinplatte dient als Basis für dieses Druckverfahren. Sie muss zunächst geschliffen werden, danach wird das Motiv draufgezeichnet. Anschließend wird die Platte mit einer ätzenden Flüssigkeit behandelt. Diese dringt dort in den Stein ein, wo keine Tinte oder Kreide aufgetragen wurde, und stößt später die Druckerfarbe ab. Die Farbe bleibt also nur an jenen Stellen haften, die zuvor bezeichnet worden waren. Diese Technik bringe viele Herausforderungen mit sich, sagt Lenka Kahuda-Klokočková. Als Künstlerin sei sie immer wieder gezwungen, darauf zu reagieren.
Ich muss mich mit vielen Schwierigkeiten auseinandersetzen und versuche, diese in das zu transformieren, was ich von dem Werk erwarte. Manchmal bin ich auch nach den vielen Jahren überrascht, dass das Material nicht allzu viel mit mir zusammenarbeitet. Dennoch habe ich inzwischen mein eigenes System der Bearbeitung des Bildes auf Stein entwickelt, so dass wir im Einklang sind und es läuft ziemlich gut.
Die Herausforderungen betreffen unterschiedliche Punkte, denn der Teufel stecke im Detail, fügt sie hinzu.
Es liegt etwa an der jeweiligen Witterung, aber auch am menschlichen Faktor. Manchmal mache ich einen Fehler, den ich erst zu spät entdecke. Andererseits haben mich eben Fehler auch auf neue Wege bei der Bearbeitung des Bildes auf Kalkstein gebracht. Schließlich können sich aus einem Fehler Schritte zur Bearbeitung der Grafik ergeben, die man im Voraus nicht geplant oder erwartet hat.
Které by člověk předem třeba ani nepromyslel nebo neočekával.
Und was findet Maria Katharina Franz an dem ganzen Prozess am schwierigsten?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ein bisschen zurückschwimmen, nämlich in die Zeit, als ich mit Lithografie angefangen habe, so ins Jahr 2017, 2018, damals noch selber noch Studierende. Und ich denke, dass jeder einzelne Schritt natürlich sehr zur Herausforderung werden kann. Also das geht schon los mit der Steinvorbereitung, mit dem Schleifen der Steine, weil man dort schon sehr darauf achten muss, dass die Steine nämlich eben geschliffen sind und weder konvexe noch konkave Abweichungen haben. Das ist schon der erste große Zaubertrick, das erste große Kunstwerk, das man da vollbringen darf. Wenn man jetzt aus dem künstlerischen Bereich kommt, so wie ich, dann ist eben das Bezeichnen eine Aufgabe, die jetzt weniger anspruchsvoll ist. Und ja, als nächstes ist es dann tatsächlich auch dieser ganze Druckprozess. Man muss sich unglaublich viele Abläufe merken, die einfach aufeinander abfolgen und aufeinander ein Stück weit auch aufbauen. Ja, also deswegen, ich glaube, also die Steinvorbereitung und das Drucken an sich sind so zwei große Bausteine, die es so zu bewältigen gibt, weil man eben beim Drucken auch sich in einem Bereich bewegt, der sehr dynamisch ist. Also man kann eben ganz schnell zu wenig oder zu viel Farbe verwenden und dann merkt man das ganz schnell am Druckbild, dass es da auch Veränderungen gibt, die man jetzt nicht unbedingt so eingeplant hat und die dann natürlich dann zu einem riesen Verärgernis führen können.
Die Werkstatt Litolito in Litoměřice ist von einer massiven Pressemaschine dominiert. Das deutet darauf hin, dass die Lithografie ein altes Druckverfahren ist. Maria Katharina Franz.
Wir haben hier eine alte Krausepresse stehen. Diese Presse ist schon sehr betagt, 200 Jahre alt und ist im Prinzip nicht maschinell betrieben. Also die ganze Presse funktioniert eben über einen Bohrenkraftaufwand, über einen Bohrenmuskelaufwand, den man da reingibt. Und das ist eigentlich auch so die Hauptmaschine, die man in dem ganzen Prozess nutzt. Also man hat eben da einen kleinen Drucktisch und da liegt der Stein drauf. Dieser Drucktisch, der ist fahrbar und man hat eben dann noch eine Möglichkeit, Druck auf dem Stein, wenn er gedruckt wird, aufzubauen. Das lasse ich jetzt mal so stehen, weil wir jetzt hier sonst wieder sehr komplex wären. Aber im Prinzip ist das eigentlich auch etwas, wo ich immer sagen kann, das lohnt sich immer auch sowas mal selber anzugucken, weil alleine schon so eine Presse ist natürlich einfach, es ist so ein Möbelstück in so einer Werkstatt und auf jeden Fall unglaublich faszinierend.
Lenka Kahuda-Klokočková hat die alte Presse aus Sachsen mitgebracht.
Ich war seit mindestens 10 Jahren auf der Suche nach einer solchen Maschine. Da wir letztes Jahr Lektorinnen aus Dresden zu Gast hatten, habe ich eine von ihnen gefragt, ob sie jemanden kenne, der eine Maschine loswerden möchte. Und ihr ehemaliger Lehrer in der Lithografiewerkstatt in der Dresdner Akademie wollte nicht nur die Maschine aus seiner ehemaligen Privatwerkstatt verkaufen, sondern auch die Geräte und Steine. Ich nahm Kontakt zu ihm auf und wir vereinbarten den Verkauf. Dann musste ich eine Menge Leute organisieren, die mir halfen, die Maschine Stück für Stück nach Litoměřice zu transportieren.
Die Werkstatt Lito öffnet regelmäßig für die Öffentlichkeit, und zwar nicht nur für Demonstrationen dieser einzigartigen grafischen Technik. Lenka Kahuda-Klokočková lädt ein.
K tomu prostoru patří i takové předsálí, kde se snažíme realizovat divadelní představení.
Es gibt ja auch einen Vorsaal, in dem wir Theatervorstellungen für die ganze Familie machen. Wir arbeiten mit der Nordböhmischen Galerie für bildende Künste in Litoměřice zusammen und beteiligen uns an der Organisation der Museumsnacht. Die Werkstatt ist zudem das Zentrum des Projekts Art District Litoměřice, in dem wir versuchen, das kulturelle Umfeld vor Ort und Kontakte zwischen den hier ansässigen Kultureinrichtungen zu vermitteln. Wir arbeiten des Weiteren mit dem hiesigen Filmfestival zusammen. Und auf Grundlage einer Kooperation organisiere ich seit einigen Jahren ein Sommerfestival, früher unter dem Namen Der Sommer in der Stadt, heute die Saison im Zwillingshaus, bei dem wir neben der bildenden Kunst auch darstellende Kunst und Konzerte anbieten. Jeden September im Rahmen der European Heritage Days bringe ich zudem andere Künstler aus der Stadt und der Region zusammen und veranstalte den Tag der offenen Ateliers. Und im Rahmen dieser Veranstaltung drucke ich auch Lithografien zusammen mit den Besuchern. Soweit der Bericht von Markéta Kachlíková und ein Kulturtipp für Sie, liebe Hörerinnen. Denn die besagten European Heritage Days, also die europaweiten Denkmaltage, finden dieses Jahr vom 12. bis zum 20. September statt. Und da gibt es nicht nur in Litoměřice wieder viel zu erleben. Die Auftaktveranstaltung für Tschechien lädt diesmal ins schöne Rudim ein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Mein Name ist Daniela Honigmann. Wir hören uns am Dienstag wieder. Naslyšenou.